Ein ganzer Trupp. Und ich habe mich da mal ein bisschen mit befasst, mit dem ganzen Werdegang, warum die überhaupt in Amerika gelandet sind. Die haben auch mal in Biebersee gewohnt, vor langer, langer Zeit, sagen wir mal vor 150 Jahren. Und sie hatten der Johann Jakob Muckler und seine Familie, die hatten den großen Wunsch, die Sehnsucht, in den USA, in Amerika, ein neues Leben beginnen zu können. Sie hatten 10 Kinder. Ein Kind davon war bei Onkel und Tante, bei der Dode und beim Tod. Und die 9 Kinder zu verhalten, zu versorgen, war schwierig. Die Söhne sollten zum Militär eingezogen werden und irgendwann haben sie gesagt, das passt nicht mehr, wir kriegen es nicht mehr hin. Außerdem war es so, dass bei ihnen im Haus Versammlungen stattgefunden haben und das war praktisch wie Vorläufer von der Süddeutschen Gemeinschaft. Ja. Und die Prediger, die haben sozusagen dem Pfarrer das Wasser abgegraben. Also die Leute gingen mehr dorthin und es gab natürlich dann auch Spannungen und Probleme. Und alles das zusammen führte dazu, dass sie 1884 in die USA ausgewandert sind. Dort war schon eine Familie aus Biebersfeld. Und diese Familie hat ihnen gesagt, das Leben ist dort leichter, es gibt billiges Land, es gibt Platz. Und dann haben sie sich dorthin begeben. Und 1923 folgten dann die Söhne des in Biebersfeld zurückgebliebenen Sohnes. Die sind dann hin und haben gesagt, okay, wir schaffen da eine Weile, verdienen uns Geld und kommen zurück. Auch die kamen nie wieder zurück. Die Sehnsucht, ein besseres Leben zu führen, die Sehnsucht, irgendwas zu haben, wo wir sagen können, damit können wir leben, damit können wir überleben, damit können wir glücklich sein. Sie bauten sich dort ihre Existenz auf. Nach was sehnen wir uns? Für was setzen wir unsere Zeit, unsere Energie und unser Geld ein? Auf welches Fundament bauen wir denn unser Leben? Ich lese aus 1. Petrus 2, die Verse 2 bis 10. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steines zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Viele Bilder in diesem Text, sehr komprimiert, sehr zusammengefasst. Auf alle kann ich natürlich heute nicht eingehen, aber drei Bilder aus dem Text möchte ich näher betrachten. Das erste, Gottes Wort als Nahrung. Damit Babys wachsen können, benötigen sie gehaltvolle Nahrung. Sie sollen ja wachsen. Sie sollen groß werden. Sie sollen irgendwann mal so viel Kraft haben und Energie haben, dass sie laufen können, dass sie dann sprechen können und so weiter. Dazu braucht es Energie. Muttermilch ist dafür ideal. In manchen Häusern sieht man einen Türrahmen, entweder Kerben oder Leisten mit Strichen dran. Das ist zum Beispiel bei meinem Schwager und Schwägerin, da ist es so, die haben die Kinder immer wieder gemessen. Ja, so wie sie nacheinander gewachsen sind. Und da sieht man, die waren irgendwann mal so und jetzt sind sie so. Ja, über den Kopf gewachsen. Und doch sieht man, es ist Wachstum da. Kein Stillstand. Irgendwann, klar, wenn man in einem bestimmten Alter wächst, man immer. Meine Oma hat immer gesagt, ich wachse im Boden ein. Geht mir, glaube ich, auch schon so, ja, so langsam. Aber hier wurde dokumentiert, wie die Kinder im Lauf der Jahre gewachsen sind. Wachstum. Wir Menschen sind auf Wachstum angelegt. Unser Leben ist auf Wachstum angelegt. Nicht auf Stagnation, nicht auf Rückschritt, sondern auf Wachstum. Steht in der Bibel eindeutig drin und immer wieder. Körperlich, Wachstum, bei mir geht es nur noch nach vorne wahrscheinlich. Aber auch geistlich sollen wir wachsen. Die Babys, die sind begierig nach der Muttermilch. Und Petrus nimmt dieses eindrückliche Bild auf, als Vergleich für die Briefempfänger, die in 7 verstreuten Gemeinden wohnten. Ich kann mich gut erinnern, dass meine Wünsche und Sehnsüchte im Laufe meines Lebens sich verändert haben. Wenn du erstmal in der Schule bist, wenn du erstmal aus der Schule bist, wenn du erstmal einen Führerschein hast, wenn du erstmal einen Beruf hast, einen Job, wenn du erstmal ein Haus hast oder verheiratet bist, wenn. Und immer haben wir gemerkt, sind nur Etappenziele. Irgendwie kommt immer noch was weiteres, geht immer weiter. Wenn man was erreicht hat, ist es immer irgendwas, wo man sagt, noch nicht ganz, muss doch mehr, ja? Muss doch weitergehen. Es reicht noch nicht. Petrus sagt, seid begierig auf das Wort Gottes wie Baby auf die Muttermilch. Dadurch wachst ihr im Glauben. Dadurch wachst ihr in der Liebe und wachst in eurer Beziehung zu eurem Vater im Himmel und letztlich auch in der Beziehung zueinander. Was war für die Gemeindeglieder damals das Ergebnis, dass sie das gemacht haben? Sie haben erfahren, wie gütig Gott ist. Wer sich mit Gottes Wort beschäftigt, wo Gottes Wort im Mittelpunkt ist, da merken Menschen, wie gütig Gott ist, wie gut Gott zu uns ist, was er uns alles schenkt. Wie so im Warenhaus, wo alles voll ist und Gott sagt, jetzt komm doch mal, hol doch mal ab. Ich habe es für euch bereit, ihr holt es ja nicht, weil er denkt, ihr kriegt alles selber hin, weil er denkt, brauche ich doch nicht, weil er vielleicht denkt, ach Gott, ist vielleicht knickrig und knausrig. Nein. Wenn wir Gottes Wort in den Mittelpunkt stellen, wenn wir in Gottes Wort lesen und uns mit beschäftigen, dann erkennen wir, Gott ist alles andere als knausrig, Gott ist reich, er ist gütig, er gibt mit vollen Händen, wenn wir es nur mal erkennen würden und nehmen würden. In Zeiten sinkender Mitgliederzahlen überall, ja, werden viele Versuche unternommen, durch viele Aktionen die Menschen wieder irgendwo zu gewinnen. Nicht missverstehen. Es gibt viele, viele gute Ideen, die man hat. Die Zeltkirche zum Beispiel war eine tolle Sache. Ganz viele tolle Ideen und Aktionen. Und es ist gut, wenn Menschen sich da auf den Weg machen, sich gebrauchen lassen. Es gibt gute Veranstaltungen. Aber Gläubige und auch die Gemeinde können nur wachsen, wenn das Wort Gottes im Mittelpunkt ist. Nur dann ist wirkliches Wachstum möglich. Lasst uns wieder neu beginnen, in Gottes Wort zu lesen, vielleicht auch gemeinsam uns darüber austauschen. Gott redet auch heute noch und hat große Verheißungen in seinem Wort für uns. Die Bibel- und Gebetsstunden sind aus meiner Erfahrung immer die schlechtest besuchten. Warum eigentlich, frage ich mich. Ja? Ist es langweilig? Ist immer zeitgemäß? Gottes Wort sagt uns ganz klar, das Gebet bewegt Gottes Hand. Gott hört Gebet und er hört Gebet. Lasst das Wort von Jesus Christus reichlich unter euch wohnen, schreibt der Paulus im Kolosserbrief. Reichlich. Wenn es bei euch reichlich ist, seid dankbar. Es kann immer noch mehr werden. Und da komme ich wieder auf die Familie Mugler zurück. Ich habe gelesen, dass eben das Wort Gottes im Haus der Familie von Johann Jakob Mugler damals reichlich gelesen wurde. Das war auch die Grundlage für die ganze Familie. Und die durften im Segen, durften sie weitermachen. Und da sind viele noch dabei geblieben, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Das ist eine, Gottes Wort in den Mittelpunkt wieder zu rücken, zu sagen, wo kommt uns denn Weisung her? Wo kommt uns denn Weisheit her? Allein Gottes Wort. Das zweite Bild. Wir als lebendige Steine. Naja, Steine sind ja alles andere als lebendig. Holz arbeitet, Holz schafft, würden wir sagen. Holz bewegt sich. Steine sind hart, sind kantig. In den Gemeinden gibt es viele Gebäude, vor allem viele sind aus Stein. Manchmal kann man auch in diesen Gemeinden was spüren von dem Geist, der dahinter wohnt, auch in den Gebäuden. Ja? Weil manchmal ist es so, da ist so ein Sponsor da, der stellt es mal hin und dann muss man halt mit dem leben, was man hat. Und in andere Gebäude, wie auch hier, da haben viele, viele Menschen viel, viel investiert an Arbeit, an Ideen, an Fleiß, an Zeit, an Geld und haben sich da investiert. Auch sowas kann man manchmal in Gebäuden, den Gebäuden abschwören. Das stecken Menschen mit Leidenschaft, mit Begeisterung für Jesus, für Gott dahinter. Da hat sich was getan. Und das Gebäude atmet es vielleicht ein bisschen aus. Petrus ging es aber um viel mehr. Es geht um Gottes Bauwerk, um Gottes Haus, um Gottes Reich, dass er Gott selber bauen und vollenden wird. Und alle, die sich auf Gottes Einladung einlassen, dürfen sich als lebendige Steine in das Haus Gottes einfügen lassen. Und da ist es so, früher, da waren die Steine, die wurden gegossen oder wurden gehauen und da waren die nie gleich, das waren Unikate. Heute haben wir alles industriell gefertigt, die sind alle gleich. Ja? Und wenn sie nicht gleich sind, dann schimpft der Maurer oder sonst jemand und sagt, ey, was ist denn da los? Fehlscharge. Ja? Früher war das anders. Da haben die Steine nicht immer so zusammengepasst. Ich war auch schon in Rumänien, da haben sie halt genommen, was sie hatten. Hast gedacht, ach du liebe Zeit, da war alles krumm und schief, aber man hat halt gebaut mit dem, was man hatte. Genauso ist es in Gemeinden auch. So sind wir ja auch. Jeder hat Macken und Kanten. Und da kommt es, woran ich vorhin gedacht habe. Das Zeltlager, heute fängt das Powercamp an. Nächsten Sonntag fängt das erste Jungscharzeltlager an. Da gehe ich wieder mit unserem Sohn, um ihn da zu versorgen mit Medizin und so weiter. Und da bin ich dabei, als Audi. Ja, vielleicht kann sich der eine oder andere auch noch überlegen. Und jetzt habe ich festgestellt, ich habe meine Mitarbeiterklärung heute mitbringen wollen und sie Katrin geben wollen, habe sie daheim liegen lassen. Ja? Also muss man eine Erklärung abgeben. Das heißt, ich habe auch Macken und Kanten. Da ist manchmal auch eine Vergesslichkeit, da noch irgendwas, wo sich ein anderer aufregen muss und sagen muss, ey, was ist denn da los mit dir? Ja? Jetzt hast du das schon wieder verpennt. Ja? Und das war so eingefallen. So sind wir. Keiner von uns ist so. Früher hat man zu mir immer wieder gesagt, du schaffst doch alles mit links. Haben viele Leute zu mir gesagt, sage ich, wenn ihr wüsstet, wenn ihr mich gut kennt, wisst ihr, dass es eben nicht so ist. In der Gemeinde ist es genau so, wir sind alle unterschiedlich. Keiner ist dem anderen gleich. Wir hatten es mal auf einer Freizeit, ich glaube, dass es damals auf der Bezirksfreizeit in Norwegen war. Helm und Bärbel und noch ein paar andere waren auch dabei, ja. Und da wird es von den lebendigen Steinen, die sich da einfügen in das Haus Gottes. Und die haben wir da einmal aufgemalt und da haben wir auch so unförmige Steine gehabt. Und dann hat einer gesagt, sagt er, ja, Manchmal sind so Lücken da, manchmal sind auch Abbrüche da oder wo einfach die Steine, wenn man die zusammenfügt, Riesenlöcher drin sind. Und da braucht man dann ganz viel Speis, um die Löcher auszugleichen und das Ganze wieder dicht zu kriegen und es zuzukriegen. Und die, die die meisten Ecken und Kanten haben, da brauchen wir besonders viel Speis. Und der Speis ist die Liebe. Und ich glaube, so ist es auch. Wir regen uns ja manchmal auch übereinander auf, wenn wir mal ehrlich sind. Ja? Wir können nicht mit allen gleich gut. Und ich glaube, da bedarf es manchmal einfach dieser Liebe, die uns Gott schenkt, ins Herz hineinlegt, für den Bruder, für die Schwester. Dass wir da dann einfach sagen können, wir decken nicht alles zu, aber wir gleichen das aus, auch die Kanten und Ecken, und nehmen das einfach an, weil jeder von uns da betroffen ist. Mehr oder weniger. Ja, wir sind zusammengestellt, in der Ortsgemeinde, aber auch weltweit. Wir haben den einen Herrn Jesus Christus, der uns verbindet, der uns dann immer wieder mit seiner Liebe auch zusammenführt, mit dem, dass er in der Mitte steht. Wenn er nicht der Mittelpunkt ist, geht Kirche und Gemeinde kaputt. Dann läuft es nicht. Wenn wir im Mittelpunkt sind, wir meinen, wir sind eine glatte Stein, an dem sich alle orientieren müssen, dann sind wir total daneben. Da kommen wir jetzt gleich drauf. Im nächsten Punkt. Vorher noch, ihr seid zur königlichen Priesterschaft aufgebaut, zum heiligen Volk, zum Volk, das Gott allein gehört, um ihm Opfer zu bringen, die ihm gefallen. Was tun Priester? Sie stehen vor Gott für die Menschen ein. Sie segnen Menschen. Deswegen seid auch ihr, die ihr zu Jesus gehört, gehört ihr zu dieser heiligen Priesterschaft. Das ist unsere Aufgabe. Nicht uns über Menschen zu beklagen, zu beschweren, ist auch mal drin. Aber unsere Aufgabe ist, zu segnen und ein Segen zu sein und für Menschen vor Gott einzutreten. Auch für die in der eigenen Gemeinde. Vielleicht gerade für den oder für die, die uns querkommt, mit denen wir Probleme haben, wo wir einfach sagen, komme ich nicht mit zurecht. Ich habe das mal ausprobiert, diesen Tipp auch mit Geschäftskollegen, wo man gesagt hat, wenn dir jemand querkommt oder im Kopf irgendwas rumgeht, was Blödes, dann bet für ihn oder für sie. Und das hat mir ungemein geholfen. Nicht, dass plötzlich alles gut war, sondern dass meine Sicht anders wurde. Dass ich es Jesus hinlegen konnte und gesagt habe, du kümmerst dich drum und segne diesen Menschen. Das hat mich ganz, ganz oft entlastet. Ich mache es allerdings viel zu wenig. Muss das auch mal wieder für mich einführen. Der dritte Gedanke. Jesus Christus, der Eckstein. Die Gemeinde setzt sich nicht einfach so aus Gemeindegliedern zusammen, die sich dort einbringen. Auf das Fundament kommt es an. Als wir uns entschlossen haben, in Rheibach zu bauen, da haben wir die ganzen landwirtschaftlichen Gebäude abgerissen und dann haben wir das Haus, ein Schwedenhaus, uns bestellt und wir haben das praktisch so mehr oder weniger schlüsselfertig bauen lassen. Und der Bodenplattenhersteller, der hat darauf bestanden, dass wir vorher eine Bodenuntersuchung machen. Kostet alles Geld, ja. Und ich habe zwei wirklich echte Experten haben zu mir gesagt, warum eigentlich? Da stand doch vorher schon 100 Jahre Gebäude drauf. Brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Aber dem Bodenplattenhersteller ging es wahrscheinlich um die Haftung, um die Gewährleistung. Wer gewährleistet mir beim fremden Haus, das von irgendwo herkommt, dass der Boden das aushält und meine Platte nicht zusammenbricht? Ja, das hat uns Geld gekostet, aber wir wissen jetzt, wir sind gut und sicher fundamentiert sozusagen. Ja, gut gegründet, unser Haus, das wird nicht zusammenbrechen. Zumindest so lange wir leben nicht. Ja? Und die Firma Fischer aus Enzlingen, die hat es dann super aufgebaut nach den Vorgaben des Bodenplattenherstellers. Und es hat alles Hand und Fuß und unser Haus steht gut gegründet. Auf das Fundament kommt es an. Der Eckstein hält den Bau zusammen. Manchmal wird auch vom Schlussstein geredet, der praktisch so einen Bogen zusammenhält. Sonst würde der zusammenkracken. Von den Bauleuten verworfen, das steht im Psalm 118 drin, ist er zum Eckstein geworden. Jesus Christus. Für viele Menschen ist Jesus Christus ein Stein des Anstoßes. Das war damals so, das ist heute so. Und ich habe den Eindruck, dass es enger wird, wenn man an Jesus Christus als dem alleinigen Retter und Weg zu Gott festhält. In unserer heutigen Zeit kommt das bei vielen Menschen gar nicht gut an. Und doch wollen wir an diesem Bekenntnis festhalten. Er ist der Eckstein. Ohne ihn geht gar nichts. Ohne ihn kann eine Gemeinde nicht bestehen. Wenn er nicht im Zentrum steht, wenn Jesus nicht alles zusammenhält, wenn das nicht das Fundament ist. Jesus erzählt mal dieses Gleichnis von den Leuten, die gebaut haben, die einen auf Sand und die anderen auf Fels. Auf Sand, da kam der Sturm und das Haus ist zusammengebrochen, ist weggeschwemmt worden. Auf Fels, das hat gehalten. Und Jesus sagt, hört auf meine Worte, hört, was ich sage, merkt euch das. Wir dürfen auf Jesus Christus bauen und ohne dieses Fundament geht Gemeinde kaputt, auch unsere Gemeinde. Und die Kirche Jesu Christi, er sagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Deswegen wird es immer so sein, dass Jesus das Fundament bleibt und in vielen Gemeinden auch ist. Wünschenswert, dass es bei uns so ist, dass wir uns wieder immer wieder neu besinnen drauf. Jesus das Fundament, Jesus die Mitte. Sonst werden wir beliebig und sonst werden wir kraftlos. Wenn wir unsere Menschenmeinungen da zu stark mit reinbringen und sagen so, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Das Wort Gottes, da kommen wir wieder zurück. Und in der Bibel, Johannes schreibt uns im Evangelium, das Wort wurde Mensch. Das Wort, durch das alles geschaffen ist, das Jesus Christus. Und es wurde Mensch. Hier wird es wieder rund. Das Wort, wir sollen begierig auf das Wort sein. Wir sollen begierig auf Jesus sein. Er soll unser Fundament sein, auf den wir bauen. Ich wünsche uns, dass wir uns erstens wieder ganz neu nach seinem Wort sehnen, in ihm lesen, auch gemeinsam und es zum Maßstab unseres Lebens nehmen, für unser Leben nehmen. Zweitens, dass wir als lebendige Steine in Gottes Bauwerk sein Reich uns einbauen lassen. Mit dem, was Gott uns gegeben hat und mit viel Liebesspeis dazwischen. Ich wünsche uns, dass wir wieder ganz neu auf das Fundament unseres Glaubens und unsere Gemeinde uns besinnen und auf ihn stellen und bauen, auf Jesus Christus. Lasst uns das, was Gott uns geben will, abholen. Er ist reich und beschenkt uns reich. Amen. Wir singen.